Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Stellen Sie sich das mal vor. Es ist der 4. Januar 2026, mitten im Winter, und im Südwesten Berlins sitzen seit gestern zehntausende Menschen im Dunkeln und in der Kälte.
Mhm.
Wir reden hier über den längsten Stromausfall, den die Hauptstadt seit dem Krieg erlebt hat. Das ist so die Ausgangslage.
Ja.
Wir wollen heute mit Ihnen aber tiefer blicken. Wir nutzen diesen Vorfall, der sich ja gerade abspielt, als Fallstudie. Wir haben uns Ihre Quellen dazu genau angesehen und fragen uns, was sagt dieser Blackout über die echten Schwachstellen unserer kritischen Infrastruktur aus?
Mhm.
Und das ist der Punkt, der mich am meisten fasziniert hat. Wieso taucht so ein gewaltiges Ereignis in den offiziellen Statistiken zur Versorgungssicherheit eigentlich gar nicht auf? Unsere Mission heute ist es also, gemeinsam durch Ihr Material zu gehen und zu verstehen, wie es wirklich um die Widerstandsfähigkeit unserer Stromnetze bestellt ist.
Genau. Denn dieser Vorfall in Berlin, der wirft hier eine ganz grundsätzliche Frage auf. Wie sicher ist unsere Versorgung wirklich? Und wie? Wie messen wir das eigentlich?
Ja.
Es gibt da offensichtlich eine riesige Lücke zwischen dem, was die offiziellen Qualitätskennzahlen uns sagen, also quasi die Hochglanzbroschüre, und der knallharten Realität, die die Menschen da gerade erleben. Und genau in diese Lücke wollen wir heute mal reinleuchten.
Okay, dann packen wir das mal aus. Gehen wir mal die Fakten aus Ihren Unterlagen durch, die den Vorfall vom 3. Januar beschreiben. Also, die Ursache war demnach ein Brandanschlag.
Richtig, auf eine Kabelbrücke am Heizkraftwerk Lichterfelde. Also ganz klar kein technischer Defekt.
Und der Schaden ist immens. 5 Hochspannungs- und 10 Mittelspannungskabel wurden zerstört. In der Folge sind 45.400 Haushalte und 2.200 Gewerbebetriebe.
Eine riesige Zahl.
In Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde ohne Strom. Und die Prognose ist, ehrlich gesagt, erschreckend.
Mhm.
Eine vollständige Wiederversorgung wird erst am 8. Januar erwartet. Das sind 5 Tage.
5 Tage im Dunkeln. Und man muss das, wie die Quellen ja auch betonen, in einen größeren Kontext setzen. Das ist ja kein unglücklicher Einzelfall.
Richtig, das ist nicht das erste Mal.
Okay. Man sieht hier also ganz klar ein Muster, eine neue Form der Bedrohung, die sich da abzeichnet.
Das ist ein wichtiger Punkt. Es geht eben nicht mehr um einen Bagger, der zufällig ein Kabel erwischt. Und die Folgen, die gehen ja weit über eine dunkle Wohnung und eine kalte Heizung hinaus, so schlimm das allein schon ist. Die eigentliche Dramatik liegt doch in den Dominoeffekten.
Absolut. Diese Kaskadeneffekte sind das eigentlich Erschreckende. Ein Stromausfall ist nie nur ein Stromausfall. Er reißt eine ganze Reihe anderer, ebenso kritischer Systeme mit in den Abgrund. Nehmen wir das Gesundheitswesen, wie es in den Quellen beschrieben wird.
Ja.
4 Krankenhäuser laufen im Notstrombetrieb. Das klappt meistens. Aber jetzt kommt's. 4 Pflegeheime mussten komplett evakuiert werden.
Moment, evakuiert? Mitten im Winter. Warum das denn? Haben die keinen Notstrom?
Doch, sie haben Notstrom. Aber hier liegt eben der entscheidende Trugschluss. Die Aggregate sind meist nur für ein paar Stunden ausgelegt.
Ah, okay.
Um einen kurzen Ausfall zu überbrücken. Die sind nicht dafür konzipiert, tagelang durchzulaufen. Irgendwann geht der Treibstoff aus oder die Technik gibt unter der Dauerbelastung auf.
Verstehe.
Und dann muss man entscheiden. Die Menschen dort lassen und eine Katastrophe riskieren oder sie unter schwierigsten Bedingungen verlegen.
Das ist eine schreckliche Vorstellung. Man denkt bei Stromausfall an Kerzen und kalte Pizza, aber dass alte, pflegebedürftige Menschen mitten im Winter aus ihren Heimen raus müssen, weil die Notstromversorgung nach ein paar Stunden am Ende ist, das zeigt eine ganz andere, viel ernstere Dimension.
Und das ist ja nur ein Baustein. Die Kaskade geht weiter. Die Fernwärme fällt aus, weil die Umwälzpumpen Strom brauchen. In höheren Gebäuden kommt kein Wasser mehr aus dem Hahn, weil die Druckerhöhungsanlagen stehen. 11 Wasserpumpwerke. Komplett ausgefallen.
Wahnsinn.
Und dann der vielleicht kritischste Punkt für die öffentliche Sicherheit. Die Kommunikation.
Die Handynetze waren weg, richtig.
Genau. Die Akkupuffer an den Mobilfunkmasten, die halten im Normalfall vielleicht 30 bis 60 Minuten. Danach ist Funkstille.
Das heißt, kein Notruf?
Genau, der Notruf über 110 oder 112 ist massiv beeinträchtigt oder bricht ganz zusammen. Sie können keine Hilfe rufen. Die Reaktion der Behörden zeigt ja den Ernst der Lage.
Was haben die gemacht?
Es mussten 11 physische Notrufannahmestellen in den Stadtteilen eingerichtet werden, wo man hingehen muss, um Hilfe zu bekommen. 300 zusätzliche Polizisten wurden abkommandiert, das THW war mit 140 Kräften im Einsatz und offiziell wurde die Großschadenslage ausgerufen.
Okay, das ist also keine technische Störung mehr.
Nein, das ist eine ausgewachsene Krise der öffentlichen Sicherheit.
Das ist eine unglaubliche Kette an Ereignissen. Aber was mich jetzt wirklich stutzig macht, wenn ich mir Ihre Quellen ansehe. Man würde doch denken, so ein Ereignis lässt bei den Behörden alle Alarmglocken schrillen. Aber die offiziellen Zahlen zur Versorgungsqualität, die zeichnen ein komplett anderes Bild, oder?
Völlig anderes, ja.
Der bundesweite Seidi-Wert lag 2024 bei gerade einmal 11,7 Minuten pro Jahr. Das ist die durchschnittliche Unterbrechungsdauer pro Stromkunde.
Richtig, das ist ein internationaler Spitzenwert, mit dem sich Deutschland gerne schmückt. Es suggeriert eine Zuverlässigkeit von über 99,99%.
Und Berlin ist sogar noch besser.
Genau. In Berlin sind die Zahlen sogar noch besser. Da liegt der Wert bei nur etwa 8,6 Minuten pro Jahr. Quasi eine perfekte, lückenlose Versorgung.
Moment, da muss ich kurz einhaken. Sie sagen, Berlin hat offiziell eine Ausfallzeit von unter 9 Minuten pro Jahr. Aber in unserem Fall hier reden wir von 5 Tagen.
Mhm.
Das sind über 7000 Minuten für Zehntausende von Menschen. Wie kann das sein? Diese Zahlen passen doch vorne und hinten nicht zusammen. Übersehe ich da was?
Nein, Sie übersehen nichts. Sie stoßen gerade auf das, was man das Sadi-Paradoxon nennen könnte. Die Auflösung ist so simpel wie beunruhigend und sie steht im Energiewirtschaftsgesetz. Genauer in § 52.
Okay.
Dort ist festgelegt, wie dieser Wert berechnet wird. Und die Regel besagt: Unterbrechungen, die durch höhere Gewalt verursacht werden, fließen nicht in die Statistik ein.
Und höhere Gewalt heißt in diesem Fall was?
Ein Erdbeben oder eine Flut.
Zum Beispiel?
Aber eben auch Terror- oder Brandanschläge. Das heißt, der schlimmste denkbare Fall für die Infrastruktur, ein gezielter, vorsätzlicher Angriff,
wird statistisch einfach ausgeklammert.
Genau. Er wird so behandelt, als hätte er nie stattgefunden.
Das ist ja unglaublich. Der Vorfall wird also einfach ignoriert?
Exakt. Er fällt komplett aus der Wertung. Ihre Quellen machen dazu eine sehr eindrückliche hypothetische Rechnung auf.
Ja, erzählen Sie mal.
Nehmen wir mal die rund 47.000 betroffenen Anschlüsse und eine Ausfalldauer von, sagen wir mal, 96 Stunden, also 4 Tagen. Würde man diesen einen Vorfall ganz normal in den Seidi-Wert für Berlin einrechnen, dann würde er allein einen Beitrag von sage und schreibe 135 Minuten ausmachen.
135 Minuten? Von einem einzigen Ereignis, wenn ich das jetzt mit den offiziellen Werten vergleiche.
Dann entspricht dieser eine Vorfall dem 12-fachen des deutschen Jahresdurchschnitts von 11,7 Minuten.
Wahnsinn.
Aber für das offizielle Monitoring der Bundesnetzagentur bleibt er unsichtbar. Er existiert in der Qualitätsstatistik schlicht nicht.
Wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das, dass wir ein völlig verzerrtes Bild von der Widerstandsfähigkeit unserer Netze haben. Die Statistik misst die Alltagszuverlässigkeit, also so die kleinen alltäglichen Störungen.
Richtig.
Sie misst aber nicht die Resilienz, also wie gut das Netz auf einen echten Schock, auf einen gezielten Angriff vorbereitet ist. Wir optimieren ein System anhand von Kennzahlen, die die größten denkbaren Risiken bewusst ausblenden.
Genau das ist der Punkt. Und dieser Vorfall wirft ja die nächste wichtige Frage auf. Welche grundlegenden Schwachstellen hat er denn nun offengelegt?
Ja.
Es geht ja nicht nur um den Anschlag an sich, sondern darum, warum er so verheerende Folgen haben konnte. Die Quellen benennen da ganz konkrete, strukturelle Probleme.
Zum Beispiel?
Das fängt an mit physischen Engpässen. Obwohl 99% des Berliner Stromnetzes unter der Erde liegen und damit relativ gut geschützt sind, gibt es solche neuralgischen Punkte wie diese oberirdische Kabelbrücke. Das ist die Achillesferse des Systems.
Verstehe.
Da werden Dutzende lebenswichtige Leitungen auf engstem Raum gebündelt. Ein perfektes, leicht zugängliches Ziel für einen Angriff.
Und dann das Thema Redundanz. Das kommt mir bekannt vor aus den Quellen zum Köpenick-Blackout von 2019.
Ja.
Damals war das Stichwort Inselnetzstruktur. Also ein ganzer Stadtteil, der nur an einer einzigen Versorgung hängt. Das scheint hier ja ein ähnliches Problem zu sein.
Ja, das ist ein wiederkehrendes Muster. Eigentlich gibt es eine eiserne Regel in der Netzplanung, das sogenannte N-1-Kriterium.
Okay, was heißt das?
Ganz einfach gesagt. Jedes System muss so gebaut sein, dass es auch dann noch funktioniert, wenn die wichtigste Komponente ausfällt. Stellen Sie sich vor wie ein Flugzeug mit 2 Triebwerken. Fällt eines aus, kann es mit dem anderen noch sicher landen.
Logisch.
In Köpenick und anscheinend auch hier gab es aber Teile des Netzes, die eben nur an einem Triebwerk hingen. Fällt das aus, stürzt alles ab. Diese Regel wird in der Praxis offensichtlich nicht immer und überall eingehalten.
Und woran liegt das? Ist das zu teuer?
Das hängt mit 2 tiefer liegenden strukturellen Problemen zusammen, die in Ihren Unterlagen auch deutlich werden. Erstens, die alternde Infrastruktur.
Okay.
Bei manchen Netzbetreibern bestehen bis zu 50% des Kabelbestands aus alten Papiermassekabeln. Man muss sich das mal vorstellen, das ist eine Technologie aus der Mitte des letzten Jahrhunderts.
Also wirklich alt.
Im Grunde mit Öl getränktes Papier als Isolierung. Das war lange effektiv, aber die erwartete Lebensdauer von 30 bis 50 Jahren ist bei vielen dieser Kabel längst überschritten. Das Ausfallrisiko steigt also ohnehin schon schleichend an.
Und das zweite Problem?
Die Digitalisierungsdefizite. Gerade das Mittelspannungsnetz, das die Stadtteile versorgt, ist oft noch eine technologische Blackbox. Es fehlt an flächendeckendem Condition Monitoring.
Also einer permanenten Überwachung.
Genau, einer Zustandsüberwachung der Kabel und Anlagen. Man weiß oft gar nicht, wie schlecht der Zustand eines Kabels ist, bis es knallt. Mit moderner Sensorik könnte man Defekte frühzeitig erkennen, bevor es zum Ausfall kommt.
Okay, das heißt, es ist eine Kombination aus gezielter Sabotage und über Jahrzehnte gewachsenen Risiken im Netz selbst. Der Angriff war der Funke, aber das Pulverfass waren die strukturellen Schwachstellen.
So kann man es sagen, ja.
Fairerweise muss man aber sagen, Ihre Quellen erwähnen ja auch, dass der Betreiber Stromnetz Berlin reagiert. Da ist die Rede von einem massiven Investitionsprogramm.
Das ist auch dringend nötig. 467 Millionen Euro allein für 2025 und insgesamt 2,9 Milliarden Euro bis 2024.
Für neue Umspannwerke, Kabel und Digitalisierung.
Genau. Und das bringt uns zur strategischen Perspektive. Was kann man denn aus so einem Vorfall lernen? Was sind die konkreten Handlungsfelder für Netzbetreiber? Im Krisenmanagement selbst, so sagen die Quellen, hat das Operative vor Ort wohl funktioniert. Der Krisenstab war schnell da, die Zusammenarbeit mit THW und Behörden lief. Die Achillesferse war aber ganz klar die Kommunikation.
Weil die Netze tot waren, man konnte die Leute ja gar nicht mehr erreichen.
Eben. Wenn Bevölkerung und Einsatzkräfte nicht mehr kommunizieren können, wird es extrem gefährlich. Hier braucht es dringend schwarzfallfeste Alternativen. Die Quellen nennen da zwei Stichworte.
Nämlich?
Das 450 Megahertz Funknetz, das gerade speziell für Betreiber kritischer Infrastrukturen aufgebaut wird. Und ganz klassisch Satellitentelefonie als letzte Rückfallebene.
Und jenseits des akuten Krisenmanagements, wie verhindert man, dass es überhaupt so weit kommt?
Das ist das zweite große Feld, das Asset Management, also der strategische Umgang mit den eigenen Anlagen. Nach so einem Ereignis muss jeder Netzbetreiber seine Hausaufgaben machen.
Also eine Bestandsaufnahme?
Genau, sein Netz systematisch durchleuchten. Wo habe ich noch solche Inselnetze ohne Redundanz? Wie ist der genaue Zustand meiner alten Kabel? Da gibt es Diagnoseverfahren für. Die Normenfamilie ISO 55000 bietet hier den strategischen Rahmen, um Risiken systematisch zu bewerten und Investitionen gezielt dorthin zu lenken, wo sie am dringendsten gebraucht werden.
Weg von der reaktiven Reparatur.
Hin zum proaktiven Handeln. Genau.
Das klingt logisch. Aber das führt uns doch zu dem dritten und vielleicht schwierigsten Punkt, dem regulatorischen Dilemma. Wenn solche Großschadenslagen in der offiziellen Statistik gar nicht zählen, woher kommt dann der Anreiz, Millionen in ihre Verhinderung zu investieren?
Das ist der Kern des Problems. Wir haben in Deutschland ein Anreizsystem, eine sogenannte Bonus-Malus-Regulierung, die Netzbetreiber für eine hohe Versorgungsqualität belohnen soll, gemessen am SAIDI-Wert.
Ja, den wir besprochen haben.
Aber wie wir gesehen haben, zahlen sich Investitionen in die Resilienz gegen solche Extremereignisse in diesem System nicht direkt aus. Ein Unternehmen steht also vor der Wahl. Investiere ich in die Alltagsqualität, was mir einen Bonus vom Regulator bringt? Oder investiere ich Millionen in die Absicherung einer Kabelbrücke, deren Ausfall durch einen Anschlag in der entscheidenden Statistik sowieso nicht auftaucht und mir regulatorisch nichts nützt?
Das erzeugt natürlich ein enormes Spannungsfeld.
Absolut. Zwischen Kostendruck und notwendigen Investitionen in die Widerstandsfähigkeit.
Das heißt also im Klartext für Sie als Zuhörer, der Schutz vor solchen Großausfällen ist am Ende eine bewusste unternehmerische Entscheidung des Netzbetreibers. Eine Entscheidung, die über die Reihen, Vorgaben und Anreize der Regulierung hinausgehen muss.
Ja.
Es ist eine Abwägung zwischen den Investitionskosten auf der einen Seite und den immensen gesellschaftlichen Kosten eines tagelangen Blackouts auf der anderen Seite.
Fassen wir die zentralen Erkenntnisse aus dieser Analyse noch einmal zusammen. Für mich ist dieser Blackout in Berlin vor allem ein Weckruf.
Definitiv. Er zeigt erstens, dass unser hochgelobtes, zuverlässiges Stromnetz an bestimmten Punkten physisch sehr verwundbar ist. Und zweitens, und das ist vielleicht die noch wichtigere Erkenntnis, dass die offiziellen Statistiken, auf die wir uns so gerne verlassen, ein gefährlich unvollständiges Bild der Realität zeichnen, weil sie die größten denkbaren Risiken systematisch ausblenden.
Die abschließende Einordnung daraus muss lauten: Resilienz, also die Fähigkeit, unerwartete Schocks abzufedern und sich schnell davon zu erholen, muss zu einer strategischen Führungsaufgabe für alle Betreiber kritischer Infrastrukturen werden.
Es reicht also nicht, nur auf die Statistik zu schauen.
Genau. Es reicht eben nicht mehr aus, nur die statistisch erfasste Alltagsqualität zu optimieren. Man muss sich aktiv auf die Ereignisse vorbereiten, die in keiner Statistik auftauchen, aber das Potenzial haben, unsere Gesellschaft lahmzulegen. Es geht darum, das Undenkbare zu denken und sich trotzdem darauf vorzubereiten.
Und damit möchten wir Sie mit einem letzten Gedanken aus dieser Auseinandersetzung entlassen. Die zentrale Frage, die diese Analyse für Sie aufwirft, geht weit über die Stromversorgung hinaus. Auf welche unsichtbaren, aber kritischen Systeme verlassen Sie sich eigentlich täglich? In Ihrem Leben oder in Ihrem Beruf? Das können Lieferketten sein, digitale Kommunikationsplattformen, vielleicht auch Finanzsysteme. Und wie robust sind diese Systeme wirklich gegenüber den Risiken, die wir im Alltag gerne ausblenden, die aber im Ernstfall alles zum Stillstand bringen könnten?